Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind Helena
und Ellen
und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit Fabienne über ihren Beruf als Headhunterin. Wie schwierig ist es wohl, in dieser Männerdomäne durchzustarten? Lehnt euch zurück und viel Spaß bei der Folge. Diese Episode wird gesponsert von joblets.de, der Plattform für deinen nächsten Karriereschritt. Entdecke spannende Jobangebote und mach den nächsten Schritt in deine berufliche Zukunft mit Joblets.
Ich muss gestehen, Ellen, ich habe heute jemanden mitgebracht, den ich schon etwas länger auf LinkedIn verfolge, weil mir einfach der Content total gefällt. Es ist sehr saleslastig und der Werdegang lässt sich auch sehen. Vor kurzem war sie noch im 1Live-Studio und heute dürfen wir sie interviewen. Du hast gar keine Ahnung, um wen es geht, oder? Kann das sein, Ellen?
Nee, ich lasse mich überraschen, aber ich freue mich für dich und deinen Fan-Moment, den du jetzt
ja,
hast.
Voll der kleine Fan-Moment. Ich reiche dann einfach mal das sogenannte Mikro weiter. Wir treffen uns heute remote. Stell dich doch mal vor, wer bist du und welchen Beruf hast du uns heute mitgebracht?
Einen wundervollen, schönen guten Tag oder eher guten Abend in die Runde. Ich bin Fabienne und bin jetzt seit ein paar Jahren, viereinhalb Jahren Headhunterin, Personalberaterin. Man mag uns schimpfen, wie man mag, aber wir haben viele Berufe, Bezeichnungen, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, so mein Job, Kandidaten mit Unternehmen zu verbinden. Und das macht mir Spaß. Ich mache Menschen glücklich, sage ich immer.
Super spannend. Vor allem, wir haben von anderen Gästen, die wir in der Vergangenheit schon interviewt haben, so viel über Headhunter bereits gehört. Deshalb bin ich gespannt, dass wir endlich mal die andere Seite zu Wort kommen lassen. Aber wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also wie war so dein beruflicher Werdegang? Hast du studiert, eine Ausbildung gemacht? Nimm uns einfach mal so ein bisschen mit, wie du dahin gekommen bist.
Ursprünglich war ich tatsächlich auf der Hauptschule, habe dann da meine Realschule gemacht, mein Abitur, so der klassische, wenig klassische Weg, aber ich wollte halt immer irgendwie, dass mir keiner so richtig Grenzen setzt oder sagt, das darfst du nicht machen, weil du hast kein Abitur oder du kannst hier das jetzt nicht studieren, weil du kein Vollabitur hast. Und dann habe ich halt studiert und dann bin ich damals in Münster, habe dort Mathematik und VWL studiert und bin während meiner Uni-Zeit habe ich viel im Einzelhandel gearbeitet, weil das habe ich schon damals gemacht, während ich mein Abitur gemacht habe, habe bei Levi's Jeanshosen verkauft und durch Corona tatsächlich, das war, ich weiß es bis heute, der 16. März, der absolute Lockdown 2020 und dann stand ich da und hatte halt eigentlich immer so den Drang, auch total selbstständig zu sein. Also ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen, hatte da zu der damaligen Zeit natürlich auch Verantwortung. Ich musste irgendwie meine Miete zahlen. Ich hatte ein Pferd damals, das wollte alles bezahlt werden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wurde dann praktisch nicht übernommen. Also mein Werkstudentenvertrag ging immer nur von Semester zu Semester. Der war dann praktisch im April vorbei. Und dann dachte ich, okay, gut, was machst du denn jetzt? Und dann bin ich über eine Freundin tatsächlich zu einer Personalberatung gekommen in Münster und da hat es irgendwie angefangen und nicht mehr aufgehört. Mir hat es irgendwie gefallen, beziehungsweise ich habe einfach gemerkt, dass es unfassbar meine Stärke ist, zu kommunizieren. Das ist halt der Hauptpunkt meiner Arbeit tatsächlich. Ich rede eigentlich den ganzen Tag nur mit Menschen und versuche die von guten Situationen, in denen sie schon sind, halt in bessere zu bringen. Und das hat alles seinen Lauf genommen. Ich bin als Werkstudentin gestartet. Bin dann, glaube ich, anderthalb Jahren, glaube ich, in die Projektleitung gegangen, weil ich gemerkt habe, oh, ich kann meine Studiengänge sehr gut neben der Arbeit abbilden und wollte halt immer mehr, immer mehr. Ich habe mich halt immer gerne in Dinge reingekniet und habe halt gemerkt, okay, als Werkstudentin kannst du halt nur Summe X verdienen, beziehungsweise auch nur so und so viele Stunden machen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ob du jetzt 4 Tage die Woche arbeitest oder 5, macht für mich keinen Unterschied, weil ich sowieso alles online abbilden konnte zur damaligen Zeit während Corona und konnte aber viel, viel mehr Geld verdienen und habe dann eigentlich nur noch das, was ich sowieso gemacht habe, praktisch angepasst und war dann ein halbes Jahr in der Projektleitung und habe dann den Standort übernommen als Standortleitung, habe 2 Jahre lang den Standort geleitet in Münster und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte die Stadt verlassen, ich möchte das Unternehmen verlassen und bin dann jetzt seit September in Düsseldorf, ebenfalls in der Personalberatung und lieb das. Ich habe meinen eigenen Bereich, bin hier Leitung meiner eigenen Business Unit, habe auch wieder Personalverantwortung. Es macht mir einfach unfassbar viel Spaß.
Wie alt bist du? Du bist, glaube ich, jünger als Ellen und ich.
26.
Ah nee, das sind wir alle ein Alter. Guck mal, können wir uns eine Scheibe abschneiden? Krass.
War nicht immer einfach, das kann ich dazu sagen.
Boah, wir haben so eine richtige Macherin gegenüber hier sitzen. Kannst du mal sehen. Jetzt weißt du auch, warum ich so einen kleinen Fan-Moment habe. Das habe ich alles schon so ein bisschen recherchiert vorweg. Du hast gesagt, du hast studiert Mathematik. Hast du das Studium auch beendet?
Ja.
Also wie kommt man darauf, Mathematik zu studieren?
Das klingt alles viel, komm, ich werde richtig rot, weil es klingt viel doller und viel toller, als es eigentlich ist. Die Geschichte dazu, ich habe sie damals immer gerne erzählt, mittlerweile versuche ich sie so ein bisschen unterm Tisch zu halten, aber euch erzähle ich sie natürlich. Ich habe, als ich damals das Abitur abgeschlossen habe, habe ich gedacht, ich werde Lehrerin und habe dann glücklicherweise mich dazu entschieden, dass ich ein Jahrespraktikum mache und habe in dem Jahrespraktikum nach 2 Wochen gemerkt, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob es an der Grundschule lag und an den kleinen Kindern oder dass ich einfach sage, ich bin einfach 0,0 Pädagogin. Also mir hat halt einfach gefehlt, dass ich selber was erarbeiten kann und selber was voranbringen kann. Das hat mir halt einfach gefehlt, sodass ich halt super schnell entschieden habe, okay, das ist auf gar keinen Fall was für mich. Ist aber natürlich dann ein Jahr, was dann erstmal hin war, ne? Also was ich ins Lehre investiert habe. Habe zu der Zeit aber trotzdem auch viel gearbeitet, weil ich jetzt so ein bisschen zwischen dem Praktikum und dem Studium gewesen bin. Und ich habe damals ein Wirtschaftsabitur gemacht. Das bedeutet, ich war auf einem ganz normalen Berufskolleg damals und habe da halt ein Abitur gemacht, aber da hatte ich halt andere Fächer wie VWL und BWL. Und dann habe ich gedacht, okay, studierst du VWL? Habe dann auch einen Studienplatz bekommen in Münster und habe dann damals die E-Mail, die dann kam mit der Zulassungsbescheinigung, da stand dann ganz unten, bitte melden Sie sich innerhalb von einer Woche mit Ihren Unterlagen, also beglaubigtes Zeugnis und sowas zurück, ansonsten verfällt Ihr Platz. Ich zu der Zeit natürlich total leichtsinnig gearbeitet, dachte mir, ach cool, ja, ist jetzt ein Studium. Erstmal zur Seite gelegt. Irgendwann so nach 1,5 Wochen habe ich dann gedacht, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Was ist denn jetzt so der nächste Step? Und dann habe ich mir die E-Mail auch vernünftig durchgelesen. Und ja, also ich habe wirklich alle meine Schauspielkünste rausgeholt mit Todesfall in der Familie, bei der Studienleitung. Ich habe alles probiert. Die war knallhart. Die hat dann zu mir gesagt, nee, Frau Nius, Sie können, ich sage, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, Sie können was Zulassungsfreies studieren. Und dann dachte ich, okay, komm. Hat die mir dann eine Liste mit 12 Studiengängen geschickt. Davon konnte ich aber nichts auswählen, weil du musstest mindestens ein Semester lang was anderes studiert haben, schon an der Uni. Und dann rufe ich sie wieder an und sage, das kann ja nicht richtig sein, das kann ja nicht der richtige Link sein, weil ich kann dir nur 3 Sachen auswählen. Sie sagt, korrekt. Und ich sage, sie wollen mir jetzt sagen, ich kann entweder Chemie, Physik oder islamische Theologie studieren. Sie sagt, korrekt. Und ich so,
oha.
Okay. Und dann gab es noch übers Nachrückverfahren, Losverfahren, bin ich irgendwie in Mathematik reinkommen, weil ich war in der Schule immer eine absolute Niete in Mathematik. Das war nichts für mich. Habe ich gedacht, okay, gehst du da halt hin, dann nimmst du irgendwas mit, weil dann musst du jetzt halt noch 2 Semester irgendwie totschlagen, damit du dann im nächsten Wintersemester halt wieder mit VWL starten kannst. Ja, ich da hingegangen in den Kurs beziehungsweise in die Kurse und hatte echt Respekt. Ne? Also ich habe echt Schiss gehabt, weil ich konnte damals gefühlt noch nicht mal 1+1 zusammenzählen und soll jetzt da zwischen den wirklich absoluten Superbrains sitzen. Und war da echt super demütig und habe dann echt gelernt und versucht halt das Bestmögliche irgendwie mitzunehmen. Habe ich die ersten Klausuren geschrieben. Und es hat funktioniert. Und ich glaube, das darauf so ein bisschen zurückleiten zu können, in der Schule wird dir immer gesagt, Minus mal Minus ergibt Plus. Und das musst du so machen, weil das ist eine Regel und die musst du so anwenden. Und ich habe mir immer gefragt, ja, aber warum denn? Also ich habe die Dinge immer zerdacht. Und wenn dann da einfach stand, ja, Minus mal Minus ergibt Plus und das musstest du eine Aufgabe machen, habe ich gedacht, das muss anders sein. Und bei mir im Studium war es dann praktisch immer so, es war nicht die Aufgabe, die Lösung herauszufinden, sondern es war die Aufgabe beispielsweise zu erklären, warum Minus mal Minus dann Plus ergibt. Und wenn du es halt richtig erklärt hast, wenn du es richtig hergeleitet hast, dann war es halt richtig. Und das war so ein bisschen, glaube ich, mein Glück oder warum das bei mir funktioniert hat, dass ich mehr mich auch das Ganze hinterfragen konnte und nicht einfach nur was annehmen musste und dann einfach Regeln befolgen musste. Ich war schon immer so ein bisschen rebellisch, aber sondern dass ich halt einfach mehr auch Gedanken darüber machen konnte und das Ganze hinterfragen konnte. Und dann kam ich an den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, die zwei Semester waren vorbei. Ich wollte ja eigentlich nach zwei Semester aufhören und VWL machen. Dann dachte ich, okay, was machst du denn jetzt? Weil irgendwie ist es ja auch cool, wenn du Mathematik studiert hast. Ich hatte zwar keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber wenn du das Leuten gesagt hast, ich habe es mir total gefallen, wenn die Leute, und was studierst du so? Ich studiere Mathematik. Und wie? Ich sag ja. Und das ist richtig blöd. Dann habe ich gedacht, ja, okay, was machst du denn jetzt? Weil eigentlich wollte ich aufhören und dann wieder VWL studieren. Ich habe mich auch eingetragen und dann habe ich einfach gesagt, ganz ehrlich, Fabian, probier einfach beides, weil die ersten zwei Semester in Mathematik waren die schwersten. Also da sieben die halt wirklich einmal komplett durch. Weil damit du halt nicht zu viel Zeit im falschen Studiengang halt verschwendest, sind halt gerade die ersten zwei Semester super schwierig. Und da habe ich gedacht, okay, komm, probierst es halt einfach, weil der Workload in Mathematik war eher gering. Also ich hatte eher so zweieinhalb Fächer und nicht fünf oder sechs. Hatte also auch nur zwei Klausuren, die ich pro Semester geschrieben habe. Die waren natürlich intensiv, aber es war halt nicht, dass du dich in 100 unterschiedliche Dinge reindenken musstest. Habe ich gesagt, okay, komm, probierst es, weil ich konnte mich nicht entscheiden und du kannst ja immer noch zu jeder Zeit mit irgendwas von beiden aufhören. Und mein Glück war dann tatsächlich, dass ich glaube, ein oder zwei Semester später Corona kam und ich dann halt wirklich alles mit doppelter Geschwindigkeit mir online angucken konnte.
Krass. Okay.
Ja, 50%. Also die waren halt alle online aufgenommen und dann konntest du die Geschwindigkeit halt immer erhöhen.
Ich drehe bei Mathe.
Ja, ja, aber dann, nee, das war ja in allen Vorlesungen so, ne? Und dann hast du halt aus einer Stunde irgendwie nur eine halbe gemacht und konntest halt super viel auch am Wochenende, unter der Woche und sowas halt nachholen. Also das war mein Glück und irgendwie hat es funktioniert. Ich habe nichts damit gemacht. Also ich habe jetzt zwei Studiengänge, zwei Bachelor mit und arbeite halt in einem Bereich, wo es mir halt gar nichts bringt eigentlich an der Stelle. Aber ich kann sagen, ich habe einen Abschluss wenigstens.
Hauptsache einen Abschluss in der Tasche haben, das kommt immer gut. Man weiß ja nie, vielleicht brauchst du den ja nochmal.
Ich glaube nicht. Also mittlerweile, also man ist ja an dem Punkt, dass jeder eigentlich sich nur noch fragt und das gehört ja auch so ein bisschen zu meinem Job, was hast du gemacht, was ist so ein bisschen dein Lebenslauf auch, deine Berufserfahrung. Also als ich mich hier beworben habe für meinen Job und da hatte ich ja gerade 3 oder 4 Jahre Berufserfahrung, da hat mich niemand nach meinen Abschlüssen oder nach meinen Zeugnissen oder nach meinen Noten gefragt. Also ja. Von daher.
Das ist mega gut. Also Leute, ihr hört's. Ist eigentlich egal, was ihr für einen Abschluss habt. Hauptsache euer Lebenslauf stimmt. So gefühlt.
Ja, das stimmt. Man kann super viel selber steuern dadurch.
Ja, wenn wir jetzt mal so bei dem Bereich Steuern sind, wie steuerst du denn so deinen typischen Arbeitsalltag? Also was sind so deine Aufgaben? Du klappst morgens den Laptop auf und dann... Wie sieht's aus? Nimm uns mal mit.
Immer voll, immer viel. Also ich muss halt wirklich immer von einem Thema in das nächste springen tatsächlich. Ich habe mal super intensive Tage, wo ich ganz viele Gespräche habe und auch mal welche, die ein bisschen ruhiger sind, aber wo halt super viel Orga-Admin ansteht. Ne? Also ich glaube, um zu verstehen, wie mein Arbeitsalltag aussieht, müsste man erstmal verstehen, was überhaupt genau meine Tätigkeit ist, beziehungsweise was ich halt wirklich den ganzen Tag eigentlich mache. Ich habe auf der einen Seite Unternehmen, die beispielsweise einen neuen Vertriebsleiter suchen als Beispiel und dann halt praktisch ich in den Markt gehe und genau die Kandidaten halt suche. Das bedeutet, ich führe auf der einen Seite natürlich die Korrespondenz mit meinen Kunden, schaue, dass wir natürlich den Kandidaten im Markt finden, den wir suchen und sprechen dann die Kandidaten an über unterschiedliche Kanäle, über LinkedIn, Xing und was es da alles gibt, aber auch über Direktansprache. Das bedeutet, wir telefonieren auch in Unternehmen rein und finden dadurch halt die richtigen Kandidaten und locken die so ein bisschen aus den Nestern heraus. Das mache ich tatsächlich eher weniger, dafür habe ich halt Kollegen und Mitarbeiter, die mir dazu arbeiten, mit denen ich in so einem Sparring-Team arbeite, die bei mir im Team sind, die dann praktisch im Research sind und die Kandidaten vorbereiten, vorqualifizieren, um dann mit mir praktisch in ein tieferes Gespräch, tieferes Interview reinzugehen. Und mein Tag sieht morgens eigentlich erstmal so aus, dass ich erstmal einen Kaffee brauche, erstmal mit meinem Hund Gassi gehen muss und bin eher diejenige, die nicht um 5 Uhr morgens aufsteht, sondern bei mir eher so gegen 9 ungefähr, aber dafür arbeite ich halt zum Abend hin halt mehr.
Bist nicht das Be That Girl, oder wie?
Nee, also überhaupt gar nicht. Also da muss ich leider jeden enttäuschen. Ich habe auch meine 50, 60 Stunden die Woche definitiv, aber ich bin mein frühester Termin, den ich mir, glaube ich, reinlege, wo ich auch wirklich kommunizieren muss, ist maximal allerfrühestens 9.30 Uhr, aber das ist dann auch schon echt früh. Lieber so ab 10 Uhr, da komme ich langsam auf Betriebstemperatur. Aber ja, nee, doch, auf jeden Fall. Also das ist schon mir auch wichtig, ich muss erstmal so ein bisschen reinkommen. Ich bin auch eher jemand, der abends produktiver ist und sich besser konzentrieren kann. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Typen. Genau, aber das ist so ein bisschen mein Tag, also von wirklich Aufarbeitung von Verträgen. Ich verhandle natürlich auch mit meinen Kunden die ganzen Aufträge, die wir haben. Das bedeutet von der Neukundenakquise zur Bestandskundenpflege, zur internen Orga-Admin-Sachen bis hin zu Kandidaten, Interview führen, die dann dementsprechend in vertraulichen Berichten aufarbeiten. Also es ist sehr, sehr quer gemischt. Und man muss auch eine gewisse Stärke mitbringen tatsächlich, weil ich habe mit Menschen zu tun, ich verkaufe nicht einfach ein Handy oder einen Stift und sobald ich es verkauft habe, ist praktisch das Ganze schon vorbei, sondern für mich beginnt die eigentliche Arbeit, wenn ich den Kunden gewonnen habe, wenn ich den Deal geclosed habe, in Anführungszeichen, und dann arbeite ich halt mit Menschen. Das sind keine Waschmaschinen, sag ich immer so ganz liebevoll gemeint. Da kann man kein Programm einstellen, sondern es sind halt Fühlwesen und mein Job ist extrem verantwortungsbewusst, weil ich kann auf der einen Seite Karrieren positiv beeinflussen, aber auch negativ, weil Menschen mir vertrauen und ich sie dann aber in Unternehmen bringe oder in Positionen bringe, wo ich eigentlich weiß, dass sie nicht glücklich werden. Das bedeutet, man muss in meiner Meinung nach, haben wir da ein extrem verantwortungsbewusstes und extrem verantwortungsvollen Job, der leider immer wieder mehr, weil viele Menschen glauben, man kann jetzt ganz schnell viel gutes Geld machen in einem Arbeitnehmermarkt, halt leider auch von Menschen so ein bisschen missbraucht wird, die eigentlich gar keine Ahnung davon haben, und dadurch muss ich immer gegen so ein bisschen verbrannte Erde ankämpfen, tatsächlich auch, ja.
Aber das ist ein perfektes Stichwort für unsere nächste Frage, weil was denkst du denn, was sind so Charaktereigenschaften und Fähigkeiten, die du besitzt, die dich so gut machen in dem, was du tust, und generell, was sollten Menschen mitbringen, die in dem Bereich arbeiten möchten?
Ich bin ein Freund von auch mal tieferen Antworten, von daher hoffe ich, dass es auch in eurem Interesse ist.
Bitte, gib uns Insights, so heißt unser Podcast.
Also ich bin halt super ehrlich, ne? Also und mein Job kann auf der einen Seite halt, also es ist ein extremes Hoch und ein extremes Tief. Das bedeutet, der eine Tag, die eine Stunde, denkst du bist wirklich the King und hast extreme Erfolgsmomente, und eine Nachricht kann halt wirklich dir deine Erfolgskurve super schnell runterreißen. Das bedeutet, du musst echt resilient sein, selber auch durch diese Wellenbewegung, so nenne ich das immer. Also es gibt Höhen und Tiefen, und ohne Tiefen gibt es halt keine Höhen, und genauso gut auch andersherum. Das musst du halt aushalten können. Also du musst halt auch diese Tiefen aushalten können. Du musst vor allem auch, und das ist bei mir der Fall auch, ich bin ja auch ein emotionaler Mensch, ich habe auch selber Emotionen, aber wenn du dann in einem Gespräch bist, wenn du mit einem Kunden in einem Gespräch bist, wenn du mit einem Kandidaten im Gespräch bist, dann musst du einfach umschalten können. Dann musst du jetzt mal eben kurz für eine halbe Stunde alles, was dich gerade beschäftigt, beiseite legen können und auf den Punkt performen können, in Anführungszeichen. Und danach darfst du auch gerne wieder schlecht gehen oder danach darfst du auch gerne wieder einen schlechten Tag haben. Aber manchmal haben wir nur wirklich diese eine Möglichkeit, vielleicht den einen Kandidaten zu bekommen. Und ob der dir vertraut und sich dir anvertraut, das hängt halt genau von diesen paar Minuten ab, die du mit ihm hast. Und wenn er spürt, dass du vielleicht nicht gut drauf bist oder dass du keine Lust hast oder dass du gerade demotiviert bist, das funktioniert halt nicht. Das bedeutet, du musst halt wirklich auf Knopfdruck teilweise funktionieren können und du musst wirklich Menschen, ja, wie soll ich das sagen? Also seitdem ich in dem Job bin, habe ich bei mir privat extrem ausgemistet. Ich habe halt wirklich ein unglaublich gutes Gefühl auch für Menschen entwickelt, was positiv, aber auch negativ sein kann. Das bedeutet, ja, du wirst halt immer mehr, du kehrst halt auch so ein bisschen mehr in dich hinein. Seitdem ich den Job mache, bin ich auch nicht mehr so die extrovertierte Partymaus, sondern habe eher und schätze eher tatsächlich so Quality Time mit meinen Freunden und bin auch nicht mehr die, die den ganzen Tag quatschen muss und hier schreiben muss, weil ich halt den ganzen Tag das mache. Das bedeutet, ich bin auch so ein bisschen introvertierter im Privaten, als man meinen würde, wie ich vielleicht von außen wirke, weil mein Job halt so extrovertiert ist tatsächlich. Also das sind so ein paar Eigenschaften, die man mitnehmen sollte oder mitbringen sollte. Und dann kann es ein echt toller Job sein. Also ich sehe Menschen, die jetzt unfassbar glücklich sind, wo ich ganz genau weiß, dass da, wo sie jetzt sind, das haben sie die ganze Zeit gesucht und waren vorher vielleicht auch in einem toxischen Arbeitsverhältnis und ich konnte dabei helfen, halt da rauszukommen. Und das ist schon echt richtig, richtig toll, wenn du so Wege auch mitbegleiten kannst und auch mitbewegen und steuern kannst. Das ist schon richtig toll. Aber hat halt auch, wie gesagt, seine Schattenseiten.
Wenn wir jetzt gerade beim Thema Schattenseiten sind, du hattest gerade gesagt, manchmal kann so ein Call deine Laune total verändern. Gab es denn mal so eine extreme Situation, wo du gesagt hast, boah, ne, den Job, den hänge ich auf den Nagel, der Ansprechpartner hat mich jetzt voll zu Sau gemacht und weiß nicht, die Abstimmung stimmt nicht. Manchmal hat man das ja. Ich kenne das ja selber von meinem Beruf, ist ja auch mehr sehr viel mit Personal hat das ja zu tun. Da ist das manchmal, dann sagt der eine dir das, dann versuchst du das mit dem anderen zu kommunizieren, aber dann passt es auf einmal nicht, wenn die aufeinandertreffen. Was war das Schlimmste?
Boah, ich hatte das noch nie, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job. Also dafür bin ich, glaube ich, mittlerweile einfach zu sehr bei mir und weiß und habe einfach gelernt, dass nicht jeder Kunde mein Kunde ist. Und das ist auch absolut in Ordnung. Und das ist auch so ein Grund, warum ich so aktiv auf LinkedIn bin, weil dadurch ziehe ich halt Menschen an, die ähnlich denken wie ich. Und ich habe dadurch eigentlich nur noch bessere Beziehungen. Aber ich habe mal wirklich einen Kunden angerufen, den habe ich eher zur Sau gemacht, dann hat er mich zur Sau gemacht in dem Gespräch und dann haben wir einfach gesagt, okay, komm, ich glaube, wir lassen das lieber, weil halt einfach, Dinge nicht prozessiert worden sind, von mir aber immer verlangt worden ist und wo ich sage, okay, wenn ich dir 3, 4, 5 super Kandidaten schicke, die ich halt wirklich mit Herz und Seele gefunden habe und du dich einfach 3 Wochen nicht meldest und dann die Kandidaten schon was Neues haben, dich dann beschwerst, mich dann dafür verantwortlich machst. Also es waren halt so ein paar Sachen, wo ich aber sage, also sorry, das geht nicht. Aber da ist es halt wichtig, dass man ein sehr, sehr gutes Backup vom Unternehmen hat, bei dem man arbeitet. Und das habe ich. Das bedeutet, also da muss man halt wirklich einfach auf sich selber auch vertrauen können und man darf sich da auch nicht zum Hans machen lassen. Nur weil man Dienstleister ist, bedeutet das nicht, dass man sich da alles gefallen lassen kann und das tue ich auch nicht, weil ich bin immer so ein bisschen in der Devise, meine Kunden engagieren mich ja und kaufen mich ja ein, in Anführungszeichen, weil ich an der Stelle die Expertin bin, weil ich den Job machen soll, also erzähle ich auch, wie es gemacht wird. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und wie gesagt, ich glaube, wenn es zwischenmenschlich, vor allem kulturell gut passt, dann ist es schon gut. Aber das, was du ansprichst oder das, was du gerade als Beispiel genannt hast, ist halt extrem, extrem schwierig, aber in allen Punkten, weil Menschen können ganz oft nicht miteinander kommunizieren. Dann sagen sie A, mein, aber B. Das haben wir sowohl im beruflichen als auch im privaten Kommunikation. Können ganz, ganz, ganz wenige Menschen.
Wundert mich, dass du keine Psychologie studiert hast, oder?
Ja, ich wollte auch total immer gerne Wirtschaftspsychologie studieren. Aber es gab halt irgendwie super wenige nur, die an Öffentlichen auch verfügbar sind. Und dann privat war zu teuer. Und dann habe ich auch gesagt, nee. Und für ein normales Psychologiestudium war mein NC damals einfach zu schlecht. Und ich beschäftige mich damit aber halt super gerne halt in meiner privaten Zeit. Weil ich selber, glaube ich, mittlerweile auch einen guten, und das braucht man auch für den Job, einen guten Draht zu sich selber hat, ein gutes Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl tatsächlich auch, damit man halt einfach so durch diese ganzen Stages auch durchkommt, wenn man halt einfach mal Niederschläge hat. Aber nee, damit beschäftige ich mich halt total viel, total gerne selber halt.
Kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen, die wir immer stellen. Und ich habe gesehen, du redest eigentlich da ziemlich offen drüber und da bist du die Erste. Das finde ich auch gut. Erzähl uns einfach mal, was war damals, als du damit angefangen hast, so dein Einstiegsgehalt? Mit was für einer Range kann man auch rechnen, wenn man sich hocharbeitet? Und was verdienst du heute, wenn du uns das auch verraten möchtest?
Werbung. Du bist aktuell auf Jobsuche oder willst einfach komplett neu durchstarten? Dann schau doch mal bei Joblets vorbei. Über 12.000 aktuell gelistete Jobs aus zahlreichen Branchen warten schon auf dich. Und wenn du dir unsicher bist, welcher Beruf der richtige für dich ist, dann mach doch einfach den Quereinsteiger-Test und finde heute noch eine Berufung für deine Skills. Joblets. Blitzschnell Jobs finden. Werbung Ende.
Ja, also das ist wirklich von bis. Also das ist wirklich verrückt. Als ich damals als Werkstudentin gearbeitet habe, habe ich glaube, korrigiert mich da aber nicht mehr, als 10 Euro die Stunde verdient. Also das war, glaube ich, so der Punkt, wie ich gestartet bin. Und ich meine, das war so 800 Euro, die ich da irgendwie, ja, brutto, netto, das war ja damals in der Werkstättenstelle fast 1:1 das Gleiche. Ja, 800 Euro in meiner Werkstättentätigkeit. Und dann in der Projektleitung tatsächlich, lasst mich mal überlegen, ich glaube, was habe ich da bekommen? 3,5 fix im Monat plus Provision. Und das war halt was du, wenn du halt ein Unternehmen hast, die sind da immer alle auch ein bisschen anders strukturiert. Dann in meiner, als ich den Standort geleitet habe, habe ich nochmal ein bisschen mehr Fixum auch bekommen. Aber mein absoluter Punkt war halt die Provision. Die war an meiner eigenen Leistung gebunden. Und wenn du ein vernünftiges Provisionsmodell hast, geht da halt schon echt super viel, was man da machen kann. Von daher, was damals, als ich die Standortleitung hatte, bin ich ungefähr mit 100, 120 im Jahr rausgegangen. Das liegt jetzt ungefähr jetzt da auch. Das ist also Fixum plus Provision. Und mein Ziel ist es für dieses Jahr auf jeden Fall mehr. Also ich möchte gerne mehr, wobei ich aber auch gesagt habe, es ist auch mal in Ordnung, mal ein Jahr einfach, was heißt jetzt nicht unbedingt sich zu verbessern, aber wenn man halt so viele schnelle Jahre, so viele Karrieresprünge auch irgendwie hinter sich hat, ich bin jetzt so an einem Punkt, wo ich sage, ich möchte mein Leben auch mal so ein bisschen genießen, so ein bisschen ankommen, habe die Stadt jetzt gewechselt. Also ich will auf jeden Fall auf dem Level bleiben, weil ich glaube, das ist immer noch nach wie vor ein sehr, sehr gutes Gehalt, wo ich auch absolut dankbar für bin, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, das zu verdienen, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Aber ja, ich setze mir da keine Ziele oder Grenzen. Also mehr ist immer gut, aber muss natürlich auch verdient sein und muss natürlich auch gerechtfertigt sein. Ne? Genau.
Darfst du sagen, was du für ein Provisionsmodell hast? Ist es ungedeckelt? Ist es gestaffelt?
Es ist ungedeckelt. So ganz ins Detail kann ich da natürlich nicht gehen. Das ist klar, aber man kann schon sagen, also ich habe so ein bisschen meinen eigenen Bereich, meine eigene Unit und dann geht es natürlich auch in Profit Center rein und so weiter und so fort. Aber genau, ungedeckelt würde ich auch jedem Unternehmen, falls irgendein Unternehmen zuhört und immer noch gedeckelte Provisionen habt, ist meiner Meinung nach schießt man sich damit selber so ein bisschen ins Knie. Einfach aus dem Grund, weil wenn jemand mehr macht und mehr erreichen kann, dann warum sollte er dann aufhören, weil es halt gedeckelt ist. Das ist ja A fürs Unternehmen nicht gut, weil ein Vertriebler, als Beispiel ein Vertriebsmitarbeiter, der dann irgendwie bei 150% gedeckelt ist, warum sollte er denn dann 180 machen, obwohl er es könnte, wenn er dafür halt keinen Cent mehr verdient. Also dann fängt es an, so ein bisschen hin und her geschoben zu werden. Aber ja, nee, also ungedeckelt.
Das klingt das schon mal mega. Ich habe einen Artikel gelesen und dann nur so ein bisschen mitbekommen über dein Gehalt von Werkstudentin zu 120.000 oder so stand da drin. Wie gehst du mit so einem, ich glaube, das ist ja so ein typisches Klischee, du bist so jung und hast so viel auf einmal verdient und so, ich habe das irgendwie so ein bisschen komisch mir angeschaut, so warum muss man darüber extra so berichten, ist super nice, aber wenn es jetzt ein Kerl gewesen wäre, wäre es jetzt zum Beispiel nicht so, glaube ich, populär geworden, oder? Was denkst du davon?
Der Punkt ist halt, und wenn man den, also es gibt ja einmal den vom Business Insider und dann gibt es noch den von der Rheinischen Post beim Business Insider, das war die, ich sag jetzt mal, die Thematik, worum es geht. Das war so ein bisschen die Serie, um die es geht. Das bedeutet, es gibt noch mehrere wie mich, die dann darüber berichtet haben. Dann sind aber natürlich ein, zwei andere, ja, Zeitungen oder wie man das auch nennen möchte, auf mich aufmerksam geworden. Und da ist es natürlich so, wenn man sich den Text durchliest, ist es eigentlich gar nicht die ganze Zeit auf mein Gehalt gemünzt, sondern eher so ein bisschen über meinen Werdegang. Ich glaube, mein Hund kommt sogar drin vor. Aber natürlich, diese Headline ist natürlich super spicy, weil die natürlich auch polarisieren wollen. Und das sind auch Dinge, die ich da einfach auch gelernt habe, dass ich einfach mehr kommunizieren muss und möchte, dass ich meine Idee oder das, wofür ich stehe, ist nicht mein Jahresgehalt. Das ist nicht das, wofür ich irgendwie angesehen werden möchte, sondern ich habe halt einfach gemerkt, und das ist ja auch das Feedback, was ich bekomme, dass sich Menschen dadurch einfach inspiriert fühlen, unabhängig, ob da jetzt 120, 100, da können auch 80 stehen. Das ist total egal, weil auch bevor ich damit nach draußen gegangen bin, in Anführungszeichen, haben viele mir geschrieben, dass sie meinen Werdegang halt einfach inspirierend finden, weil ich komme nicht aus einem Akademiker Musikerhaushalt, sondern ich habe halt wirklich all das, was ich gemacht habe, bin ich selber für verantwortlich. Und hier in der Branche, in der ich bin, bin ich nicht, weil ich die zwei Studiengänge habe, sondern weil ich halt einfach einen guten Job gemacht habe mit den Dingen, die ich heute mache. Und das war, und das ist auch eigentlich die Intention hinter all den Artikeln. Natürlich wird es von den Zeitungen, von den Medien halt immer so ein bisschen sehr spicy einfach dargestellt, weil die natürlich auch polarisieren wollen, weil so wie wir es aus Social Media kennen, kommt halt das immer besonders gut an. Also von daher, ja, ist, ja.
Ja, okay. Also ich habe noch mir einige weitere Fragen aufgeschrieben von dem, was du jetzt, also wir besprechen uns immer vorweg, so welche Fragen wir stellen, aber mir sind noch so ein paar mehr aufgefallen. Ich finde immer so Salespeople zu fragen, hey, wie lange brauchst du denn für einen Abschluss und was machst du, wenn du ein Nein bekommst? Wie gehst du damit um? Hast du da vielleicht Einblicke für mich?
Ja, ich brauche entweder 15 Minuten oder, wie lange habe ich jetzt gebraucht? 4,5 Jahre, also von bis. Ich habe einen Kunden.
Wow, okay.
Ja, ich habe einen Kunden. Also das ist halt, glaube ich, auch das, worum es im Vertrieb geht. Ich habe manchmal Kunden, die rufen mich an, von denen habe ich noch nie gehört. Und wir haben innerhalb von 15 Minuten am Telefon eigentlich schon alles geklärt. Und der unterschreibt mir den Vertrag und tickt mir den zurück. Oder auch, ich habe jetzt einen Kunden gewonnen, mit denen habe ich das erste Mal gesprochen, da war ich noch Werkstudentin. Also das ist halt einfach das, was man sich auch aufbaut. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich in dem Job geblieben bin, in dem ich jetzt auch bin. Weil ich hätte ja auch beispielsweise nach meinem Abschluss auch sagen können, ich starte jetzt irgendwo anders. Aber ich habe mein Netzwerk und meine Reputation und meine Berufserfahrung halt einfach schon so auf dieses Thema Headhunting aufgebaut gehabt, sodass ich gar nicht irgendwie, beziehungsweise ich hätte extreme auch Einkommensverluste gehabt, hätte ich jetzt gesagt, ich fange jetzt was ganz, ganz anderes an. Und dann dachte ich, okay, ich weiß, was mich da erwartet. Ich weiß, dass ich das kann. Deswegen mache ich das einfach weiter. Aber wirklich Zeit, also vom Abschluss, also von bis, ist alles dabei. Und mit einem Nein, ja, dann ist halt ein anderes Jahr. Also was soll ich dir sagen? Wie gesagt, ich lebe nach dem Motto, nicht jeder Kunde ist mein Kunde. Und das ist auch absolut okay. Teilweise sag ich sogar Kunden ab, weil ich einfach ein unfassbar schlechtes Bauchgefühl dabei habe. Und gerade wenn ich in so einem People-Management, in so einem People-Business einfach arbeite, wo es auch um Charakteristik, um Kultur geht, weil ich muss ja die Kultur des Unternehmens verstehen, damit ich einen Kandidaten finde, der die ähnliche Kultur lebt. Weil ich habe auf LinkedIn auch mal einen Beitrag gemacht, super viele Menschen, und auch mit denen ich rede, die gehen nicht, weil die jetzt irgendwo vielleicht 5.000 Euro mehr im Jahr verdienen können, sondern die gehen, weil die mit ihren Vorgesetzten nicht klarkommen, weil es vielleicht Umstrukturierungen gab, weil es untereinander irgendwie Konflikte gibt und deswegen das Ganze einfach nicht mehr funktioniert. Also es gibt halt ganz, ganz viele Gründe, warum Menschen halt gehen. Und jetzt habe ich die ursprüngliche Frage vergessen, aber wie ich mit Nein umgehe, genau, ja, wie ich mit einem Nein umgehe. Mittlerweile, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du eine gute Pipeline hast und dann ist das eine Ja ein Ja und das andere Nein, Nein. Also am Ende des Tages kannst du es halt gut steuern. Man sollte sich halt nicht zu sehr auf Eventualitäten konzentrieren, also auf mögliche Kunden. Ich habe gelernt, erst wenn die Tinte trocken ist, freue ich mich. Ansonsten kann alles passieren. Und von daher, vorher berührt mich das nicht mehr. Dafür habe ich schon zu viele Ups und Downs mitgemacht. Das kann ich euch berichten.
Hast du noch eine Zwischenfrage? Sonst würde ich weitermachen. Weil du hast die thematisch passen.
Tatsächlich nicht.
Okay, gut, nicht, dass kannst ich da was vorwegnehme. Und
ich quatsche immer so viel, das tut mir echt leid.
Das ist super. Das ist Sales, das mache ich auch. Ich verliere auch immer ständig den roten Faden. Wenn du dir die Folgen mal anhörst, wo ist die denn gelandet?
Ja, vor allem meine, ich quatsch halt immer und quatsche und quatsche und quatsche. Und wirklich, wenn mich irgendjemand bittet, ja, eine kurze Antwort, dann sage ich immer, ich probiere das wirklich so kurz wie möglich, aber wow, das könnte schwierig werden.
Keep it short and simple. Sorry, ich verstehe kein Englisch.
Aber vielleicht kannst du die nächste Frage doch mit einer kurzen Antwort beenden. Das würde mich jetzt interessieren, weil zum Beispiel Neins stören dich jetzt nicht an deinem Job. Aber gibt's was du überhaupt nicht magst an deinem Beruf?
Illoyale Menschen. Aber die mag ich sowieso nicht. Also illoyale Menschen, es gibt halt Kandidaten, die pokern gerne, da gehe ich ganz klar direkt ins Gespräch rein, wenn ihr ein anderes Angebot habt, wenn ihr nur mit mir redet, um ein Angebot zu bekommen, um das eurem aktuellen Arbeitgeber vorzulegen, dann lassen wir das jetzt, weil am Ende des Tages ist es dein schlechtes Karma und nicht meins. Aber spar mir halt einfach die Zeit. Also das Illoyalität finde ich ganz, ganz schwierig. Lügen, Illoyalität, all das, was am Ende des Tages zu belügen, sind sich natürlich in erster Linie selber, aber dann spar mir halt einfach die Zeit. Das ist meine Arbeitszeit. Die packe ich dann lieber woanders rein.
Verständlich.
Ja.
Das war echt kurz. Hey!
Hey! Kann ich mir auf die Schulter klopfen?
Du hast ja schon mal so ein bisschen, wenn man so das ganze Interview mal so ein bisschen Revue passieren lässt, du hast ja schon viele Eindrücke uns mitgegeben, was du besonders gerne an deinem Job magst. Gibt es noch etwas, was du vielleicht noch vergessen hast zu erwähnen, warum du diesen Job so gerne machst und was dich antreibt, morgens aufzustehen? Hey, ich meine, du bist im Sales. Ich weiß, Provision treibt einen wirklich richtig an. Und was gibt es denn noch, außer dass Leute auch glücklich sind durch dich?
Ja, natürlich, also der monetäre Faktor, der Gehalt ist natürlich, ich glaube, für jeden, für uns alle, sonst, also zeigt mir jemand, der wirklich aus richtiger Leidenschaft und weil ihm das Gehalt egal ist, irgendwo hingeht, arbeiten. Also ich glaube, die gibt es sehr, sehr, sehr wenig. Wir müssen auch von irgendwas unser Essen kaufen, unsere Miete bezahlen. Also ich glaube, das motiviert uns alle, morgens aufzustehen. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, die Möglichkeit, dass ich in diesem Job und auch in dieser Branche aus nichts viel machen konnte. Das bedeutet, ich bin halt wirklich, also natürlich habe ich studiert, aber wie gesagt, das ist nicht der Grund, warum ich diesen Job bekommen habe oder warum ich da reingekommen bin. Ich glaube, es ist halt einfach ein unglaublich dankbarer Job, wodurch du durch deine Persönlichkeit, durch deine Art und Weise, weil Menschen vertrauen mir, weil sie mich mögen, weil sie mich sympathisch finden, weil sie die Gespräche mit mir angenehm finden. Deswegen vertrauen sie mir ihren Lebenslauf und auch ihre berufliche Zukunft an. Und wenn du das gut kannst, wenn du eine gute Verbindung zu Menschen aufbauen kannst, dann kannst du in unserer Branche und in unserem Job unglaublich viel erreichen. Und das ist, glaube ich, der Grund auch, warum mich das so motiviert, weil es halt einfach ein sehr dankbarer Job ist. Natürlich muss man immer ein bisschen darauf achten, dass man auch in einem vernünftigen Unternehmen ist, weil, wie schon vorhin beschrieben, es gibt halt auch super viele kleine Unicorns, die jetzt glauben, oh, wir machen jetzt mal eben mit Personal ganz schnell viel Geld, wo wenig Substanz hinter ist. Da muss man immer ein bisschen drauf achten. Aber du kannst halt unglaublich viel mitnehmen und der Job bildet und formt dich als Person extrem. Weil, wie schon erklärt, ich habe ganz, ganz viel über Menschen kennengelernt. Ich habe viel über meine Sprache gelernt, wie ich rede, wie das auch bei meinem Gegenüber ankommt, was wie auch irgendwie wirkt. Und du fängst einfach an, dich unglaublich viel mit dir selber auseinanderzusetzen, aber auch mit anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum der Job mir so gefällt und weil halt nicht jeder Tag der gleiche ist. Auf der einen Seite habe ich euch erzählt, es gibt viele Hochs, aber auch viele Tiefs und auf der einen Seite denkst du dir echt so, boah, was eine Scheiße. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch für mich, ich brauche das. Also ich könnte jetzt nicht in einem Sachbearbeiterjob, wo ich Dinge einfach nur abarbeite, da könnte ich nicht drin arbeiten. Also ich brauche diese Hoch und Tiefs, ich brauche einfach ein paar Emotionen in meinem Leben und auch in meinem Job und ja, das gehört mir halt dazu und vor allem auch, ich habe extrem viele Freiheiten, also ich kann meinen Tag so gestalten und da die Zeit rein investieren, wo ich sie für sinnvoll erachte. Das bedeutet, ich muss keine stupiden Excel-Listen bearbeiten, wenn ich es nicht muss, in Anführungszeichen, sondern ich kann wirklich selber die Dinge voranbringen, erarbeiten und du hast halt ganz viel Möglichkeit, lernst ganz viele unterschiedliche Menschen kennen, ganz viele unterschiedliche Branchen auch. Also ich bin branchendeckend unterwegs und deswegen sage ich immer zu meinen Freunden, solltet ihr irgendwann mal bei Wer wird Millionär sein, ich bin ein guter Telefonjoker.
Ich hoffe, wir dürfen dich auch angeben.
Natürlich, ne? Also hier kommt die Vertrieblerin. Ich nehme natürlich dann auch 10% der Gewinnsumme, ne? Nein, das war ein Spaß. Ich bin ein ganz lieber Mensch. Ich bin nicht immer nur auf das Geld aus.
Ja, ja, das ist so ein Typ, das ist auch so, die perfekte Überleitung zu meiner Lieblingskategorie, die Klischees, weil Headhunter sind doch eh nur aufs Geld aus. Was würdest du dazu sagen?
Ich glaube, und das ist so ein Punkt, da muss man, glaube ich, so ein bisschen verstehen, was für unterschiedliche Honorarmodelle es auch gibt. Es gibt halt die klassischen, großen und auch, ich glaube, die bekanntesten Strukturen, 30%, 25, 20% des Jahreszielgehaltes oder 3 Monatsgehälter und so weiter und so fort. So habe ich noch nie gearbeitet. Bei mir gibt es immer feste Summen, die mein Kunde von vornherein weiß Und ich habe mich auch, als ich jetzt gewechselt habe, ganz, ganz klar und bin auch auf die Suche gegangen. Es war gar nicht so einfach, ein Unternehmen zu finden, die genauso arbeiten. Und bei mir wird es dann immer gedrittelt. Also bevor ich überhaupt für einen Kunde anfange zu suchen, muss der erstmal was bezahlen. Und es wird halt von vornherein definiert, was diese Position oder die Besetzung kostet, sodass ich als dritte Person gar kein Interesse habe, dass der Kandidat möglichst teuer oder möglichst günstig ist. Weil sonst stellst du deinem Kunden natürlich auch immer nur die vor, die besonders teuer sind. Am Ende des Tages geht es mir aber darum, dass es halt vor allem guten Fit gibt und unabhängig von dem, was der Kandidat sich jetzt vorstellt. Also das muss man mit dazu sagen. Klischee. Ich kann das Klischee verstehen, weil ich habe auch schon unterschiedliche Personalberatungen gesehen und in manche bist du durchgelaufen und hast gedacht, boah, das Testosteron, das rieche ich tatsächlich bis hier oben. die gibt es natürlich auch. Also klar, ist, wie gesagt, viele glauben damit jetzt schnell und gut Geld machen zu können. Von daher ist es halt immer für uns so ein bisschen schwierig. Ich habe immer, muss mal gegen viel verbrannte Erde ankämpfen, aber ja, du kannst halt viel verdienen in der Branche, du kannst aber auch wenig Geld verdienen. Also das muss man auch dazu sagen. Ich habe schon alle möglichen Konstellationen gesehen von 2.000 Euro fix, womit du gerade mal irgendwie am Mindestlohn kratzt zu allem. Also da bin ich ein kleiner Wurm gegen, sag ich jetzt mal. Also es gibt halt wirklich die verrücktesten Gehälter da draußen, was in der Personalberatung passiert. Also von daher, ja, ich glaube, es gibt noch andere Klischees oder mehr Klischees, die da auf jeden Fall der Wahrheit entsprechen.
Vielleicht entspricht dann unser nächstes Klischee der Wahrheit. Headhunter verstehen kein Nein.
Da sind wir halt wieder, also wie gesagt, halt wieder an dem Punkt. Im Vertrieb ist, glaube ich, Nein, wenn du Kunden gewinnen willst. An manchen Kunden musst du halt einfach erstmal eine Beziehung aufbauen. Nicht jeder Kunde kauft direkt beim ersten Mal, das definitiv. Also da würde ich es auch teilweise als gerechtfertigt empfinden, solange es halt nicht penetrant ist. Und wie ich gerade schon erklärt habe, ich finde meinen Job unfassbar verantwortungsvoll und so sollte er auch gehandhabt haben. Und wie gesagt, es gibt Kollegen, die bestimmt auch aufgrund der Provision Menschen halt da reinrücken. Nur dann hast du halt das Problem, dass es dann nach 3-6 Monaten nicht mehr funktioniert. Je nachdem, was für vertragliche Vereinbarungen man da hat. Aber wenn du da keine Konsequenzen als Headhunter rausziehst, interessiert es dann dich vielleicht auch nicht, wenn er dann wieder aufhört. Aber ob du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, schwierig.
Das letzte Klischee, was ich mitgebracht habe, du hattest gerade schon gesagt, in manchen Büros ist das Testosteron bis nach oben. Es riecht man schon von Weitem. Klassisches Klischee, Headhunter denken immer, sie sind die coolsten.
Ich glaube, also Headhunter, ich glaube, das kannst du auch auf Vertrieb münzen. Es arbeiten halt tendenziell Menschen, die extrovertiert sind, die von der, wenn wir so ein bisschen nach der Farbenlehre gehen, eher rot sind, die halt schon von sich selber auch teilweise überzeugt sein müssen, damit sie halt einfach so diese Tiefs auch durchleben. Also das kann ich dir auch mitgeben. Du musst halt einfach manchmal dir auch einreden, du bist der Coolste und du bist der Beste. Weil wenn du das nicht glaubst, wieso sollte denn dein Kunde bei dir kaufen? Weil der will natürlich auch die Besten haben. Also ja, ich glaube, man muss einfach aufpassen, dass du nicht arrogant bist oder überheblich. Und sonst darfst du gerne glauben, wenn du einen guten Job machst, dann darfst du es meiner Meinung nach auch gerne nach außen zeigen. Weil das zeigt natürlich einfach auch nur, dass Menschen dir vertrauen können. Aber es sollte halt nicht arrogant sein, es sollte halt nicht überheblich sein, dass füttert halt einfach dieses Klischee, was halt da ist. Und das ist halt so ein bisschen schade, ne? Weil viele definieren uns auch so ein bisschen als legale Menschenhändler und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir so, das ist so schade, dass dieser Job so negativ behaftet ist. Weil wenn man ihn jetzt mal wirklich unabhängig von all diesen Klischees mal unter die Lupe nimmt, das ist eigentlich ein schöner Job. Wir haben eigentlich eine schöne Möglichkeit, Unternehmen zu helfen, Kandidaten zu finden, die so vielleicht nicht auf dem Markt sind. Also ja. Es ist was dran. An all den Punkten ist irgendwo was dran, weil sonst wären sie ja nicht so vertreten. Ne? Also das glaube ich immer über Klischees. Irgendwo ist da immer was dran.
Immer so was Kleines. Ellen, weißt du, was dieses Farbmodell ist?
Ich kenne das von einem Buch, dieses Farbmodell. Es gibt das. Man ist entweder rot, grün, blau oder gelb. Gibt es auch dieses bestimmte Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber liegt im Regal.
Ja, einfach für einfach für die Leute da draußen, so ein roter Typ ist einfach jemand, der sehr dominant ist und halt einfach da ist. Du merkst schon von Weitem, wann er kommt, gefühlt. Dann gibt es die gelben Typen, die sind auch immer sehr witzig drauf. Dann gibt es die blauen Typen, die sind eher so Zahlen, Daten, Faktenmenschen. Man denkt immer, die sind introvertiert, aber die haben halt super viel auf dem Kasten, was fachlich ist. Und dann gibt es halt auch die grünen Leute, die sind halt eher so die Mummies, wenn man das jetzt mal so überspitzt sagt, die muss man halt. Ja, die musst du auf die emotionale Art und Weise packen. Das jetzt mal einfach so in die Kürze das erklärt, falls jemand da draußen es nicht weiß, was das für ein Farbmodell ist.
Und man kann viele Punkte in sich tragen, ne? Also man muss nicht immer nur rot, nur blau sein. Also ich habe den Test mal gemacht und ich bin eher so ein Chamäleon tatsächlich. Also ich habe viele Blauanteile auch in mir. Da kommt vielleicht auch so ein bisschen die Mathematikerin dann in mir raus. Viele Blau, aber ich bin auch so ein Harmoniebedürfnis. Also ich mag Harmonie einfach, aber Rot überwiegt dann tatsächlich doch, ja.
Vertrieb halt schon, ne? Das ist halt hauptsächlich so. Ein ganz kleines Klischee ist mir währenddessen noch ein bisschen aufgefallen. Frauen in dieser Branche, gerade wo du jetzt bist, du bist ja auch wieder Leitungsebene, ist ja sowieso in Deutschland eh gang und gäbe aktuell, dass man sagt, Frauen müssen mehr in Leitungspositionen. Du bist in der Leitungsposition. Jetzt komme ich mit dem typischen Klischee. Hä, Frauen in deiner Branche? Wie gehst du damit um? Denkst du, ist das ein Klischee, dass wenige Frauen das machen? Oder würdest du sagen, es gibt meiner Meinung nach sehr viele Frauen, die im Headhunting-Bereich arbeiten?
Und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Punkt, den ich überall so ein bisschen beobachte. Ich bin zum Beispiel damals geritten, also ich hatte ein eigenes Pferd. Und wenn du dir dann die kleinen Bauernhöfe anguckst, siehst du nur Mädels, du siehst nur Frauen. Wenn du dir aber im Fernsehen die großen Preise, die großen Turniere anschaust, siehst du nur Männer. Und das Thema ist und der Punkt ist, Männer ziehen einfacher und länger durch. Die sind da einfach teilweise rationaler, die lassen sich von emotionalen Punkten nicht so einnehmen. Die sind, was Niederlagen angeht, teilweise wirklich stumpfer als wir Frauen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum gerade auch in Führungsebenen, in unterschiedlichen Branchen, aber auch beispielsweise wirklich im Sport, so wie ich das aus meinem Sport kenne, die ziehen halt einfach länger durch. Die sind da nicht so emotional in ihren Phasen teilweise auch drin. Und ich glaube aber vor allem auch, wenn ich das so ein bisschen auch auf Vertrieb auch münzen kann, weil ich finde Headhunting und Allgemeinvertrieb ist sehr nah beieinander, weil wir kommunizieren, wir sprechen mit Menschen, ob ich jetzt Personal, ob ich einen Job für dich habe oder ob ich ein Produkt, einen Auftrag für dich platzieren möchte, das glaube ich das Gleiche. Ich glaube, dass Frauen ganz, ganz toll sind und extrem guten Job darin machen können, weil sie einfach genau dieses Emotionale haben, weil sie einfach viel feinfühliger sind, weil sie viel taktvoller sind, weil sie nicht so dieses Testosteron-gesteuerte ich bin der Super-King, sondern teilweise eher bescheidener, aber trotzdem extrem selbstbewusst und selbstsicher auftreten können. Und das kann einfach unglaublich angenehm sein. Männer möchten das immer gerne kleinreden und sagen, wenn sie dann eine erfolgreiche Frau im Vertrieb, im Headhunting sehen, ja, das ist ja nur, weil die so toll aussieht. Ja,
voll. Das ist immer so. Warum?
Ja, weil die müssen das ja irgendwie rechtfertigen können. Weil sie können das nicht ertragen, dass Frauen auch erfolgreich sind. Und dann ist also, ja, das an der Stelle. Aber ich glaube, Frauen müssen einfach und ihr müsst durchziehen. Es lohnt sich. Einfach durchziehen, dranbleiben und einfach daran merken oder daran, ist schon spät, einfach lernen und lernen damit umzugehen, dass es Tiefen gibt und durchhalten. Es lohnt sich, weil am Ende des Tages wirst du nur geformt in den schwierigen Zeiten. Wenn es schön und kuschelig und angenehm ist, dann wirst du nicht wachsen, dann kommst du nicht weiter, sondern es ist halt schon echt eine harte Zeit. Deswegen, als du vorhin so dachtest, oh, guck mal, eine Macherin, dann dachte ich, ja. Aber es hat halt alles irgendwo auch seinen Preis. Aber natürlich bin ich jetzt auch in einer Position oder in einer Situation, wo ich extrem stolz bin. Aber ich weiß, was für einen Preis ich dafür bezahlt habe. Also ich weiß, dass ich da echt Tage hatte, an mir selber gezweifelt habe und nicht wusste, wohin mit mir. Und ja, das gehört halt leider auch dazu. Aber wir müssen halt einfach dranbleiben und durchhalten, es lohnt sich. Weil dann haben wir echt einen Riesenvorteil im Markt. Definitiv.
Was ein schönes Schlusswort, oder?
Wollte ich auch gerade sagen.
Ja, dann Vielen lieben Dank, Fabian, dass du heute unser Gast warst, dass du uns so viele Insights von deinem Beruf mitgebracht hast, mit vielen Klischees aufgeräumt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Es hat mir gefallen, auch wenn ich hoffentlich mit meiner Technik hier heute mithalten konnte.
Solange die Aufnahme noch läuft, alles gut.
Ja, es läuft. Ich tippe immer so zwischendurch einmal drauf und gucke, okay, läuft noch, okay, gut.
Ich bedanke mich auch, also von meiner Seite auch. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich habe teilweise sogar vergessen, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Dann bin ich mal wieder so hochgezoomt. Dann habe ich so, ja, hier sind ja noch Mikrofone in der Mitte. Ganz komisch. Ja, und dann würde ich mal, soll ich es wieder übernehmen?
Ja, bitte, Ellen. Du weißt, ich bin schlechter drin.
Dann walte ich meines Amtes. Wenn ihr mal Lust habt, bei uns Gast zu sein, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten bleibt euch noch übrig. Lasst uns eine Bewertung da. Folgt uns gerne auf Instagram. Ihr könnt auch gerne mal bei Fabienne vorbeischauen. Ihre Kontaktdaten dazu werdet ihr auch in den Shownotes finden, beziehungsweise über unser Instagram-Profil. Ja, und dann...
Ich bedanke mich. Ihr macht das großartig.
Sehr gerne, sehr gerne. Und dann würde ich einfach sagen, Leute, startet wunderbar in den Montag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Bis dann. Ciao.